Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Eckart Rölke, guten Abend. Hat an Karneval die MeToo-Debatte wirklich Urlaub? Das behauptet ein Kommentar in der Zeitung Die Welt. Ist das ein Freibrief, in den tollen Tagen auch übergriffig zu werden? Gleich werden wir darüber sprechen. Dann begegnet mir einem schottischen Landjunker, der sich in eine zauberhafte Fee verliebt, zu erleben in dem großen romantischen Ballett La Sylphide. Ob der Premierenabend an der Deutschen Oper Berlin zauberhaft war, werden wir ebenfalls hören. Wir besuchen dann eine schwedische Albtraumwelt, die in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt am Main die Zuschauer erschreckt, und besuchen in Heidelberg ein theatrales Rechercheprojekt über Erfahrungen türkischer Künstler bei der Emigration und der Remigration. Als sich der Comedian Bernd Stelter vor kurzem über den Namen Annegret Kramp-Karrenbauer lustig machte, da protestierte eine Frau im Publikum, stieg auf die Bühne und schimpfte lautstark über Stelters schlechte Witze auf Kosten von Frauen. Der Comedian, etwas verdattert und wenig souverän, Zitat: "Wir machen hier ganz einfach Karneval und was ich mache, sind Witze." Dieser Vorfall hat gehörig nachgehallt. In der Zeitung Die Welt zum Beispiel hat die stellvertretende Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld kommentiert: "An Karneval hat MeToo Ferien." Eine Behauptung, die wir jetzt hinterfragen wollen. Am Telefon ist die Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger. Die vielfach ausgezeichnete Professorin forscht über die frühe Neuzeit. Sie ist Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin und jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Stolberg-Rielinger.
Guten Abend.
Karneval bedeutet ja Freiraum, ein gewisses Maß an Anarchie. Narren besetzen die Rathäuser, versteckt hinter Masken kann man Dinge tun, die man sich sonst nie erlaubt. Gehören denn Übergriffe, auch mögliche sexuelle Übergriffe, zur Idee Fasnacht einfach dazu?
Das würde ich nicht sagen. Also im Karneval ist zwar vieles erlaubt, was sonst eher tabu ist, aber das heißt natürlich nicht, dass Übergriffe, die strafrechtlich relevant wären, da erlaubt wären, ja, sondern auch da gibt es natürlich einen Rahmen des Erlaubten und des Verbotenen, der nicht überschritten werden darf.
Dagmar Rosenfeld schreibt in der Welt, Zitat: "Gerade weil an den tollen Tagen außer Kraft gesetzt wird, was sonst die Regel ist, offenbaren diese Tage, wie wertestabil und gleichberechtigt unsere Gesellschaft ist. Wenn jetzt unsere Gesellschaft so wertestabil ist, warum brauchen denn die Menschen überhaupt so ein Ventil, so ein kollektives Ausbrechen, wie wir es an Karneval erleben?"
Na, zum einen denke ich, dass dieses Ventil heute sicher nicht mehr die Rolle spielt, wie es das zu früheren Zeiten getan hat, als die Unterschiede zwischen Alltag und Fest viel größer waren als heute. Heute leben wir ja in einer sehr libertären Gesellschaft und man hat ganz, ganz viele Ventile. Also die Jugendlichen gehen in den Club, da ist auch vieles möglich, was vielleicht auf der Straße nicht möglich ist und so weiter. Also das heißt, in der heutigen Gesellschaft, denke ich, hat der Karneval so eine starke Ventilfunktion wie zu früheren Zeiten sowieso nicht mehr. Zweitens würde ich sagen, der Karneval ist keine verkehrte Welt in dem Sinne, wie man das ja oft lesen kann, dass hier sozusagen das Gegenteil dessen gilt, was im normalen Leben stimmt, sondern in vieler Hinsicht spiegeln auch die Exzesse im Karneval das, was es jenseits des Karnevals gibt. Also gerade sexistische oder rassistische Witze spiegeln eigentlich ein latentes Potenzial, was auch sonst in der Gesellschaft vorhanden ist und was sich dann hier mal Ausbruch verschafft.
Aber soziale Normen, die werden bewusst gebrochen dann auch im Karneval, oder das ist eine Möglichkeit, solche Normen zu übertreten?
Naja, es gibt ja nicht die sozialen Normen, sondern es gibt konkurrierende Normen. Da muss man sich über den Normbegriff unterhalten. Aber es gibt Dinge, die als, wie soll man sagen, als normal noch bei vielen Menschen gelten, die für andere Menschen Normverstöße darstellen. Also bestimmte sexistische Witze gelten für viele Herren immer noch als normal. Die verkneifen sie sich vielleicht aber im Alltag, weil sie allmählich gemerkt haben, dass sie nicht mehr so gut ankommen. Im Karneval sind die dann aber eben immer noch üblich. Und gerade solche Sitzungen, Wittenreden scheinen mir tatsächlich ja noch eine letzte Bastion des alten deutschen Herrenwitzes zu sein.
Sie sind Historikerin, Frau Stolberg-Rielinger, Spezialistin für frühe Neuzeit. Sie haben sich auch mit Ritualen befasst. Kann man denn das Karnevaltreiben als Ritual, als großes Ritual begreifen?
Das Karneval als Ganzer nicht, aber es gibt natürlich sehr viele Rituale. Also die Rosenmontagszüge zum Beispiel sind natürlich klassische Rituale. Und es gibt viele, sagen wir mal, viel Symbolisches, was sich im Karneval abspielt. Karneval tatsächlich hat ja allerlei, wie soll man sagen, Umkehreffekte, also wenn man etwa, das würde ich schon als rituell bezeichnet, ritualisiert, wenn Sie etwa an Weiberkarneval denken, das ist natürlich so ein gewisses Umkehrritual, wo eben die Frauen traditionell vieles nicht dürfen, hier ausnahmsweise am Weiberkarneval mal etwas dürfen oder sich herausnehmen, was sie sonst nicht tun. Und das zeigt sehr schön, wie der Karneval die eigentlichen Regeln und Wertvorstellungen der Gesellschaft letztlich spiegelt. Also weil die Frauen normalerweise eher sozusagen Opfer sexistischer Übergriffe sind, nehmen sie sich genau das an Weiberkarneval dann umgekehrt auch mal gegenüber den Männern raus und überfallen gewissermaßen die Männer und schneiden ihnen die Krawatte ab, was natürlich so eine Kastrationssymbolik hat. Und das zeigt aber sozusagen in dieser Umkehrung, dass in der Regel die gesellschaftlichen Werte genau die umgekehrten sind, auch heute noch. Ich meine, das hat ja die MeToo-Debatte gezeigt, wie sehr das immer noch in der Gesellschaft verankert ist.
Sie haben lange in Köln gelebt, Sie haben dort studiert, haben sich dort habilitiert. Sie kennen Köln im Karnevalrausch. Ja. Wie haben Sie denn diese Tage erlebt? Unmittelbar beteiligt oder mit dem kritischen Blick einer Volkskundlerin oder Ethnologin, die beobachtet? Oder vielleicht auch mit einem Fluchtreflex immer, all die Jahre?
Ja, also früher als Kind habe ich als Kölnerin Karneval ganz, ganz toll gefunden und finde das eigentlich auch immer noch sehr schön, sich zu verkleiden und sich in einer Gruppe zu amüsieren und so. Da ist natürlich dann schon die Stimmung anders als sonst, auch als auf einer normalen Fete oder Party. Aber ich muss sagen, wenn Sie mich schon persönlich fragen, ich habe selber im Alter von, sagen wir mal, 13 oder 14 so eine klassische MeToo-Geschichte erlebt auf dem Rosenmontagszug in Köln. Und seitdem, und das fand ich so schlimm, dass ich seitdem nie wieder zu dem Rosenmontagszug gegangen bin. Und das hatte nichts mit fröhlichem Karnevalstreiben zu tun, sondern es war wirklich ein richtig massiver Übergriff. Und das ist auch im Karneval nicht erlaubt, Bützchen hin oder her.
Haben denn die gesellschaftspolitischen Diskussionen und Entwicklungen jetzt rund um diese MeToo-Debatte, haben die Einfluss auf den Karneval? Was glauben Sie, wird der sich im Laufe der Zeit doch irgendwie verändern?
Das denke ich schon. Ich denke, man kann sich ja auch amüsieren, man kann auch über die Stränge schlagen, ohne andere regelrecht anzugreifen und herabzusetzen. Ich glaube, es wird auch den Karneval nicht grundsätzlich beeinträchtigen, wenn auch da sich ein gewisser respektvoller Umgang mit Frauen durchsetzt. Das heißt nicht, dass man sich puritanisch als Spaßbremse nur noch beträgt, sondern es heißt einfach, dass man bestimmte Grenzen respektiert. Und ich denke, dass sich da auch der Humor verändern wird. Ich habe neulich zufällig im Fernsehen einen Ausschnitt aus einer Sitzung mitbekommen, wo derart, also erstens überhaupt nicht lustige und zweitens derart gestrige Scherze gemacht wurden, auch auf Kosten von Frauen, dass ich wirklich entsetzt war. Und ich konnte auch nicht verstehen, wie da ein Mensch drüber lachen kann.
Also solche Veränderungen, die kann man aber natürlich nicht vorschreiben, verordnen, sondern das muss sich so ein allmählicher Bewusstseinswandel vollziehen.
Ja, und ich denke und ich hoffe, dass das der Fall ist, denn das schließt ja überhaupt nicht aus, dass man sich amüsiert und dass man auch bisweilen vielleicht, wie soll man sagen, Scherze macht, die durchaus aggressiven Charakter haben. Es ist immer die Frage, gegen wen man solche offensiven Scherze macht. Ich finde, gegenüber Stärkeren darf man sich grundsätzlich eher lustig machen als über Schwächere oder über Minderheiten, die sowieso schon diskriminiert werden. Übrigens ist der Karneval hat ja den Ruf, sich immer gegen die Obrigkeiten gerichtet zu haben. Das ist auch ein Irrtum. Es gibt Untersuchungen über den Kölner Karneval in der NS-Zeit, die zeigen ganz klar, dass auch damals keineswegs man sich über die Nazis lustig gemacht hat, sondern antisemitische Rosenmontagszugswagen hatte. Also da hat man sehr, sehr systemkonform sich amüsiert. Und in dem Sinne finde ich auch, sind Scherze gegen Frauen oder gegen Minderheiten, gegen diskriminierte Minderheiten heute aufzufassen. Und diese Art von Humor, finde ich, macht nicht den Reiz des Karnevals aus. Und ich hoffe sehr, dass sich das ändert.
Karneval und die MeToo-Debatte. Die Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger war das, Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Frau Stolberg-Rielinger, Dankeschön.
Ich bedanke mich.
Es ist ein Klassiker der Ballettgeschichte, La Sylphide, das erste große romantische Ballett ganz ohne Götter. Luftig geht es aber trotzdem zu mit traumhaften Geschöpfen, mit Luftgestalten und fabelhaften Wesen. Der schottische Landjunker James, er vergisst kurz vor der Hochzeit seine irdische Verlobte, er verliebt sich in ein ätherisches Wesen und als er sie mit einem Hexenzauberschal fassen will, da verliert er fast alles, nämlich die Fee und die Braut zu Hause und dann auch noch das eigene Leben. Am Abend hatte das Stück in Berlin Premiere. Es tanzte das Staatsballett Berlin. Ob das ein Abend zum Abheben war, das wird uns nun Elisabeth Nehring berichten, die zu mir ins Studio gekommen ist. Frau Nehring, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was machte den Reiz dieses Tanzmärchens aus? Noch 1832 wurde es aufgeführt. Was hat denn die Menschen damals schon daran fasziniert?
Wie sehr oft im Ballett ist es natürlich erstmal ein gewisser Eskapismus, die Lust, sich in eine Zauberwelt zu begeben, die fernab jeder Realität eben eine ganz eigene Welt und Ästhetik erschafft. Hier ist es natürlich das Ballet Blanc, wie man sagt, das weiße Ballett, das immer einen großen Schauwert hat, wo wir eben viele Ballerinen haben in diesen weißen Tütüs, die hier lang sind, übers Knie gehen, eben noch nicht kurz sind. Das ist immer produziert natürlich immer ganz wunderbare Bilder. Und in dieser Geschichte ist es auch ganz besonders die Ambivalenz, die interessant ist auf der psychologischen Ebene. James, der Landjunker, Sie haben es gesagt, ist ja eigentlich mit der schönen Effi verlobt. Aber in dem Moment, in dem er die Sylphid, also dieses ätherische Luftwesen, erblickt, ist es um ihn geschehen. Er kann sich nicht mehr von ihr losreißen, obwohl er eben an der Verlobten hängt. Und dieses Hin- und Hergerissensein, einerseits die eine, andererseits die andere, die Fantasie gegen die Realität und die Fantasie aber zu verlieren in dem Moment, wo sie dann zur Realität werden soll, weil als er sie berührt, stirbt sie halt. Ich glaube, das ist etwas, was einen großen Interpretationsspielraum lassen könnte an dieser Geschichte und das ist heute auch noch interessant.
Also eine Rekonstruktion dieses Klassikers und zwar rekonstruiert von Frank Andersen. Wie lässt sich denn so ein Werk ja wieder auferstehen?
Rekonstruktionen sind ja im Moment wieder sehr stark im Kommen, nicht nur am Staatsballett, aber eben auch hier inzwischen. Man schaut zurück, möchte sich vergegenwärtigen, wie ein Stück von früher ausgesehen haben könnte. Da kommt man natürlich nie ganz ran. Für gewöhnlich greift man dazu auf Notationen zurück. Das sind bestimmte Tanzschriften, in denen die Schritt- und Bewegungsfolgen notiert sind. Da gibt es bestimmte Notationstechniken. Und die geben natürlich fast nie einen ausreichenden Eindruck. Daher sind Rekonstruktionen auch immer nur Annäherungen. Heute war zweierlei faszinierend zu sehen. Einmal, wie sehr die Technik Bournonvilles von der russischen Schule sich unterscheidet. Es ist ja ein viel eleganterer, weniger pompöser, auftrumpfender Tanzstil. Er ist voller Temperament und Frische und Virtuosität im Kleineren, geht aber eben nie ins Artistische und in diesen Gestus des Auftrumpfens durch Technik. Auch die ganze Pantomime ist sehr viel dezenter und zurückhaltender. Das fand ich sehr angenehm als die russische Schule. Toll war auch das rekonstruierte Bühnenbild. Wir haben im ersten Akt das innere, düstere Innere eines schottischen Landhauses. Im zweiten Akt kommt dann die Natur, der Zauberwald mit einem wundervollen Blätterdach, so entrückten Bergen und Nebelschwaden. Also das war auch für echte Romantikverweigerer ein ganz zauberhafter Moment.
Lassen Sie uns konkret nochmal über die Aufführung sprechen, Frau Nehring. Die Titelrolle getanzt hat Maria Kochetkova. Was ist das für eine Tänzerin, das ist ein Gast gewesen.
Ganz genau. Das Auffälligste an Maria Kochetkova, die eben jetzt das erste Mal als Gast gekommen ist, ist ihre Größe. Sie ist eine sehr kleine Tänzerin. Eigentlich sollte sie die Titelpartie tanzen, weil die männliche Hauptrolle an Daniel Simkin vergeben wurde, der noch nicht so lange am Staatsballett ist und der ebenfalls von eher kleiner Statur ist. Der musste nun verletzungsbedingt an den Solisten Marian Wagner abgeben. Daher kam das zustande. Maria Kochetkova ist eine russische Tänzerin. Sie war erste Solistin beim San Francisco Ballet und beim American Ballet Theater. Ich kannte sie noch nicht aus Berlin. Sie ist eine äußerst frische, fast noch jugendlich wirkende Tänzerin, die dieser Sylphide nicht so sehr etwas Entrücktes oder Luftiges gibt und auch nicht kokett oder verführerisch ist, sondern eher sehr lieb, hatte ich den Eindruck. Also sie ist ja eben diejenige, die eigentlich diesen schottischen Landjunker verführt, so sehr, dass er sie eben seine Effi da verlässt. Aber sie hat eben gar nicht so eine starke verführerische oder gar überirdische Ausstrahlung. Sie ist eher fast noch kindlich, finde ich. Also auf jeden Fall eine sehr gute Tänzerin. Aber was ihr ein bisschen fehlt, ist das Funkelnde, das Sprühende, das ganz Faszinierende.
Und wie machen das die anderen Tänzerinnen und Tänzer?
Marian Wagner, den wir ja schon lange als Solisten aus Berlin kennen, der ist sehr gereift, hatte ich heute Abend den Eindruck. Das war schön zu sehen, obwohl er auch ein paar Wackler hatte, und zwar einige, die ziemlich aufgefallen sind. Die Effi wurde von Alicia Ruben getanzt. Das war interessant, weil sie eigentlich so ein ähnlicher Typ ist wie die Kochetkova, also auch eine eher freundliche Tänzerin mit jugendlicher Ausstrahlung, die zwar sehr strahlen und frisch aussehen kann und als Verlassene dann aber auch so ein bisschen wie so ein zurückgewiesenes Schulmädchen. Also da fand ich, dass die beiden wichtigen weiblichen Rollen eigentlich so fast ein bisschen zu ähnlich waren. Das Corps de Ballet war super. Und gerade vor dem Hintergrund, dass die ja jetzt so ganz verschiedene Sachen tanzen und inzwischen auch Tänzer und Tänzerinnen aller Hautfarben und Nationen haben, war das faszinierend zu sehen, wie synchron, was ja eben wichtig ist, sie auch sein können.
Also eine sehr anregende Aufführung, eine anregende Premiere. Wie fügt sich denn, Frau Mehring, wie fügt sich denn dieses Programm insgesamt ein in die Saison, also die ja von Johannes Oehmann seit dem vergangenen Sommer gestaltet wird?
Ja, ich fand auch, dass obwohl dem Abend vielleicht so die ganz, ganz großen Stars fehlen, war das wirklich ist ein ganz großer Erfolg fürs Staatsballett, gerade weil so deutlich wird, dass das Programm so divers aufgestellt ist. Wir haben also wirklich von so einem Abend wie Half-Life von Sharon Ayal, einer israelischen Choreografin, die eine ungeheuer radikal zeitgenössische Bewegungssprache hat, bis eben zu dem jetzt von Bournonville oder Bayadere hatten wir in der Rekonstruktion von Alexei Radmanski. Also ich sage mal, Johannes Oehmann hat in den wenigen Monaten es geschafft, einen Bogen aufzuspannen an unterschiedlichsten tänzerischen Arbeiten, wie es Nacho Duato in seiner gesamten Intendanz nicht geschafft hat. Also jetzt hat man da wirklich so einen Eindruck, wie weit der Bogen ist, und das macht mich sehr neugierig auf alles, das was kommen wird.
Lasse Fied, der Klassiker der Ballettgeschichte, getanzt vom Staatsballett Berlin in der Deutschen Oper Berlin. Elisabeth Nehring, Dankeschön. Seit dem Putsch in der Türkei gab es oder gibt es massive Eingriffe ins gesellschaftliche Leben. Zehntausende Beamte wurden zum Beispiel entlassen. Lehrer, Wissenschaftler, Künstler wurden drangsaliert, Journalisten verhaftet. Prozesse mit fadenscheinigen Argumenten geführt. Der Vorwurf unter anderem, Terroristen zu unterstützen. Und die Folge? Viele Türkinnen und Türken gehen entweder in die innere Emigration oder sie verlassen die Türkei, wenn sie denn die Möglichkeit dazu haben. Keine Frage, das kulturelle und auch das wissenschaftliche Leben in der Türkei leidet extrem unter der Abwanderung. Die türkische Autorin und Schauspielerin Sinüre Türe hat am Theater in Heidelberg aus diesem Thema ein Theaterstück gemacht. Zwischenraum Istanbul Heidelberg, das ist der Titel. Ein Rechercheprojekt, wie sie es nennt. Christian Gampert hat die Uraufführung gesehen, ist in Heidelberg jetzt live am Telefon. Herr Gampert, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Mit welcher Idee hat denn Sinüre Türe diese Recherche gestartet?
Ja, die Grundidee war genau die, die Sie gerade geschildert haben, nämlich einfach zu untersuchen, was passiert eigentlich in den Ländern, aus denen die Menschen emigrieren. Was verlieren die da eigentlich? Also das türkische Theater verliert einfach kreative Köpfe. Aber nicht nur das Theater, sondern natürlich auch die Wissenschaft, die Wirtschaft, viele Bereiche. Das ist eine Sache, die bei uns gar nicht so wahrgenommen wird. Wir sehen immer nur die Flüchtlinge, die hier ankommen und die natürlich bedürftig sind. Im Lauf der Recherche von Sinüre Türe hat sich aber herausgestellt, dass die Emigration aus der Türkei, sei es aus Gründen, dass man hier arbeiten will als Gastarbeiter, wie es in früheren Generationen war, oder dass man eben vor Erdogan flüchtet, dass das gar keine Einbahnstraße ist, sondern dass es eben genügend Leute gibt, die auch wieder zurückgehen in die Türkei. Sei es, weil sie alt sind, sei es, weil sie Sehnsucht nach der Heimat haben. Und deshalb ist das Projekt jetzt doch ein bisschen anders geworden als ursprünglich geplant. Es ist wirklich ein Zwischenraum, wie der Titel auch sagt.
Wie ist sie denn vorgegangen? Wie hat sie diese Recherche gestartet? In der Türkei, in Deutschland?
Beides. Also die Interviews sind in beiden Ländern geführt, und aus den Texten hat sie dann versucht, einen Theaterabend zu schneidern, hat auch biografisches Material eingeflickt. Sie ist ja in Deutschland geboren, in Tettnang, und also ganz im Süden, und ist dann aber im Alter von 3 Jahren wieder zurückgegangen in die Türkei, hat dort studiert und als Stadtplanerin gearbeitet, bevor sie zum Theater gekommen ist. Also ein ganz ungewöhnlicher handfester Lebenslauf, die hat einfach Berufserfahrung auch in anderen Feldern und die, wenn die Theater macht, dann redet sie auch von anderen Dingen als postmoderne Regisseure, die uns mit Effekten bedienen. Und so ist auch dieser Abend. Also ich hätte was eher Dokumentarisches erwartet. Das kommt natürlich auch vor in diesen Texteinlassungen, die natürlich bearbeitet sind. Man sieht, welche große Rolle diese Gezi-Park-Demonstrationen spielen in der Türkei. Man hört aber auch, dass der Putsch, den Erdogan jetzt für seine Zwecke nutzt, für eine riesige Depression gesorgt hat. Man hat aber den Eindruck, dass die persönlichen Erlebnisse der Menschen viel wichtiger sind als die große Politik. Und die stehen im Mittelpunkt des Textes.
Herr Gampert, wie werden denn jetzt aus diesen Texteinlassungen, wie Sie es nennen, aus diesen Interviews, wie wird da jetzt ein Theaterabend? Wie kann man das so kollagieren, dass das theatral irgendwie wirkt?
Ja, das ist das Problem. Also theatralisch ist das, sagen wir mal, sehr unfertig. Wir haben einen Laufsteg, wo die vier Akteure, Hicran Demir, eine türkische Schauspielerin, die in Deutschland aufgewachsen ist, Katharina Quast, Christina Rubruck und Andreas Seifert, agieren mit allerlei Requisiten, einem Kronleuchter, der immer runterkommt, einer Popcornmaschine, der die Schauspieler füttert. Um ehrlich zu sein, theatralisch finde ich das jetzt nicht so besonders interessant. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass diese Unfertigkeit etwas transportiert, das dieser migrantischen Existenz sehr adäquat ist. Dass man sich eben wirklich in einer unfertigen Existenz einrichtet. Man weiß nicht genau, wohin. Das ist so ein bisschen wie in der DDR, wo die Leute auch nicht wussten, sollen sie gehen oder bleiben. Ja? Stay or go, wie die Clash schon in den 70er Jahren sangen. Und das teilt sich, glaube ich, ganz gut mit an diesem Abend. Es ist theatralisch kein großer Abend, aber man fühlt sich so ein bisschen wie im Kellertheater der 70er Jahre, als da so Beckett und Sartre gespielt wurden und die Schauspieler minutenlang gar nichts machten. Und diese, negativ gesagt, Hilflosigkeit, positiv gesagt, Erwartungshaltung ans Leben, Unfertigkeit, die ist dieser Inszenierung schon eigen. Und das wurde heute Abend natürlich gefeiert, weil viele türkische Migranten auch hier waren. Aber ich glaube, das sagt auch was, völlig jenseits der theatralischen Qualität. Und deswegen lohnt es sich manchmal auch, solche Abende anzuschauen.
Die Türkei wird auch Gastland beim Stückemarkt, beim Heidelberger Stückemarkt sein. Also ein großes Thema in dieser Saison insgesamt, die Türkei. Jetzt am Abend, dieser Abend, zwischen Raum Istanbul Heidelberg, das Rechercheprojekt von Sinyre Türe am Theater in Heidelberg. Christian Gampert, Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Herbst wird der Preis der Nationalgalerie zum 10. Mal verliehen. Heute hat die Jury in Hamburg 4 Künstler für die Shortlist nominiert. Pauline Cournier-Jardin aus Marseille, Simon Fujiwara aus London, Flaka Haliti aus Pristina und Katja Nowitzkova aus Tallinn haben sich gegenüber rund 70 weiteren Künstlern durchgesetzt. Eine gemeinsame Ausstellung der 4 Künstler wird im August in Hamburg und Berlin zu sehen sein. Am 12. September wählt die Jury dann den oder die Gewinnerin für den Preis der Nationalgalerie 2019. Der Preis zeichnet wichtige junge Positionen der internationalen Kunst aus. Der Sieger darf sich über eine Einzelausstellung in einem der Häuser der Nationalgalerie freuen. Der Maler und frühere Meisterfälscher Wolfgang Lemmle ist im Alter von 77 Jahren in Australien gestorben. Dies teilte seine Tochter mit. Seit 2006 lebte Lemmle in Australien. Er hatte sich selbst immer als Maler des Lichtes bezeichnet und war der breiten Öffentlichkeit wegen seiner perfekten Kopien berühmter Künstler bekannt geworden. 1992 war er zu einer 2-jährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart befand Lemmle damals für schuldig, zwischen 1985 und 1987 mindestens 118 Gemälde, Zeichnungen und Grafiken berühmter Künstler gefälscht und davon 35 Werke über Galerien und Auktionshäuser verkauft zu haben. Die Werke, unter anderem vermeintlich von Max Liebermann, Käthe Kollwitz und Karl Schmidt-Rottluff, waren so perfekt kopiert, dass sich selbst Fachleute täuschen ließen. Die Türkei hat Auslandskorrespondenten von ZDF und Tagesspiegel die Akkreditierung und damit die Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung verweigert. Das teilten beide Medienhäuser mit. Gründe für die Ablehnung wurden demnach nicht genannt. Schon seit Anfang des Jahres beklagen internationale Journalisten, dass ihre Arbeit in der Türkei behindert werde. Janina Lückhoff.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen wirft den türkischen Behörden vor, die Arbeit zahlreicher Auslandskorrespondenten zu behindern. Dass Journalistinnen und Journalisten internationaler Medien offenbar die Akkreditierung verweigert werde, sei ein dreister Versuch, unabhängige Auslandsberichterstattung einzuschränken, heißt es. So wurden gestern mehrere Journalisten auch deutscher Medien nicht zu einer Pressekonferenz des türkischen Finanzministers und des Vizepräsidenten der EU-Kommission in Istanbul zugelassen.
Die Bundesregierung setzt sich schon seit Mitte Februar bei der Türkei für gute Arbeitsbedingungen von Auslandskorrespondenten ein.
Eine Reise durch Schlamm und Verwirrung mit kleinen Luftlöchern. So nennen die schwedische Künstler Nathalie Djurberg und Hans Berg, beide Jahrgang 1978, ihre Ausstellung in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt am Main. In ihren Stop-Motion-Filmen agieren Figuren aus bunter Knetmasse, doch es ist alles andere als eine liebliche Märchenwelt, die sich dort auftut. Rudolf Schmitz über die absurde Albtraumwelten aus Schweden.
Der Begriff Zwangshandlung ist zweifellos zu spröde, um zu beschreiben, was in den Filmen der beiden schwedischen Künstler vor sich geht. Da wird kopuliert, vergewaltigt, genötigt, aufgefressen, zerstückelt. Und das von Figuren aus bunter Knetmasse, bekleidet mit Textilfetzen, ausstaffiert mit Kunsthaar. Von Tieren wie dem Krokodil, dem Wolf oder durchgeknallten Vögeln aller Art. Oder von Priestergestalten in schwarzen Soutanen oder purpurnen Umhängen. Figuren und Ambiente wirken wie kindliches Kasperletheater. Die Handlung mit ständiger Figurenmetamorphose wie ein Fall für den Psychiater. Wie ein beklemmendes Traumgeschehen, das einfach kein Ende nehmen will. Was würde wohl Freud zu all dem sagen, Frau Djurberg?
I think he would love me.
Er würde mich lieben, mehr als ich mich selbst, weil ich ein menschliches Wesen bin und kein Mensch geht durch die Welt als glatte Tafel. Vielleicht kommen wir noch nicht mal so auf die Welt.
As a clean slate. I don't even know if we come into life with a clean slate.
Die Schirn-Kunsthalle Frankfurt hat ungeheuren Aufwand betrieben, um die Blumen des Bösen, die künstlichen Paradiese, die Reise auf die dunkle Seite des Bewusstseins Gestalt annehmen zu lassen. 40 Videoarbeiten sind umzingelt von Skulpturen wie von einem ausgelassenen Fastnachtszug. Eine riesige begehbare Kartoffel lädt in ihre Höhlungen ein. Schmuckbehängte Knackwürste und Bananen drehen sich an der Wand auf kleinen Sockeln und erinnern an den frühen Klaas Oldenburg. Eine Ausstellung für die ganze Familie? Nur, wenn die Eltern ihre Kinder fest bei der Hand nehmen. Kuratorin Katharina Dohm.
Ich glaube, dass es grundsätzlich keine Kinderfilme sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig herauszustellen, dass es keine Knetfigurenausstellung ist und wir hier eine Wallace & Gromit Weiterführung im Kunstbereich darstellen, sondern dass das Medium da anders benutzt wird, anders eingesetzt wird.
Die beeindruckendste Arbeit, The Experiment von 2009, wirkt geradezu wie ein Kommentar zur aktuellen Missbrauchsdebatte der katholischen Kirche. Man befindet sich in einem Skulpturendschungel aus giftigen und üppig sich spreizenden Pflanzen. Im zugehörigen Film Greed belästigen drei Männer im Priesterornat einige junge, nackte Frauen, die sich buchstäblich umkrempeln, um es ihnen recht zu machen. Harter Stoff, sogar im Medium der Knete. Manchmal erscheinen die Skulpturen der Ausstellung eher wie Dekoration, wie überflüssiger Pomp, wie inflationäre Zutat. Hier allerdings wirken sie kraftvoll, giftig, obszön und notwendig.
Die Skulpturen sind einfach physischer. Man spürt den Dialog zwischen ihnen und dem eigenen Körper. Aber wenn dann die Musik dazu kommt, dann spürst du das noch viel mehr im Innern. Eigentlich seltsam, denn die Musik ist das Flüchtigste bei allem.
Man könnte behaupten, dass es in vielen der gezeigten Videos um Liebe, Eifersucht, Wut, Aggression gehe. Aber das wäre zu einfach. Da ist immer auch die Überschreitung solcher Begriffe, Zustände und Zuständigkeiten. Ungeheuerlichkeiten werden geboren unter dem Anschein harmloser Experimentierlust. Man kann nachvollziehen, wie viel perversen Spaß diese Arbeit an der Erschaffung der Figuren und ihrer Animation gemacht haben muss.
For me personally, the art is the making of the art.
Mir geht es um das Herstellen, um das Machen der Kunst. Und das ist immer beides. Ein Kampf und Faszination. Pure Freude. Und dann kommt eine Phase, wo ich mich dafür schäme. Was werden die Leute denken? Wie werden sie reagieren? Habe ich vielleicht jemanden verletzt? Aber mit der Zeit klärt sich das. Und dann wird es zu etwas, das einfach nur existiert.
And then the longer it takes usually clears up and then it's just something that exists.
Die Frankfurter Schirm zeigt es jetzt. Haarsträubende Dinge. Erzählt mit Unschuldsmiene und kindlicher Lust an der bunten, gekneteten Form.
In der Kunsthalle Schirn in Frankfurt zu sehen also bis zum 26. Mai diese Ausstellung mit den Arbeiten von Nathalie Djurberg und Hans Berg. Rudolf Schmitz berichtete. Kaum zu glauben aber war, das Brandenburger Tor stand auch mal in München. Und zwar in einem Bavaria Filmstudio, fast maßstabsgerecht rekonstruiert. Wie es zu diesem Nachbau kam, welche Geschichten es sonst noch gab im Laufe der 100-jährigen Geschichte der Bavaria Filmstudios, das kann man jetzt in einer interaktiven Jubiläumsausstellung sehen, Film statt Atelier. Eine historische Zeitreise im Geiselgasteig im Süden von München. Moritz Hohlfelder hat diese Reise unternommen.
Alfred Hitchcock war da, Billy Wilder, Lieselotte Pulver, Orson Welles, Senta Berger, Claude Chabrol, Liza Minnelli, Rainer Werner Fassbinder und Wim Wenders. Sie alle arbeiteten auf dem Gelände der Bavaria. Heinz Rühmann wohnte nach dem Zweiten Weltkrieg sogar für ein paar Jahre in der Filmstadt in einem kleinen Holzhaus. Und nicht weit von ihm entfernt die berühmte Stummfilm-Diva Lil Dagover, die bis zu ihrem Tod 1980 in einem Bungalow am Rande der Studiohallen lebte. Noch zur Stummfilmzeit war Hitchcock einer der ersten internationalen Gäste, die im legendären Glasatelier im Geiselgasteig drehten. Es war 1924 sein Regiedebüt, wie Ausstellungskurator Sven Femerling erzählt.
Also er hat ja in Großbritannien Stummfilmtitel gemacht, hat da auch schon Ambitionen gehabt, ins Regiefach zu wechseln, wurde aber nicht ernst genommen. Und dann in München wurde ihm dann die Chance gegeben, eine kleinere Produktion zu machen, The Pleasure Garden.
Die interaktive Ausstellung in der großen Halle, in der bis Herbst letzten Jahres Bulli Herbigs Bulliversum untergebracht war, konzentriert sich im Eingangsbereich vor allem auf die großen Filme, die auf dem Gelände der Bavaria gedreht wurden. Da ist etwa die legendäre Hollywood-Produktion Gesprengte Ketten über einen Massenausbruch aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager während des Zweiten Weltkriegs. Regie führte John Sturges. Als Schauspieler waren Richard Attenborough, James Garner, Charles Bronson, James Coburn und in der Hauptrolle Steve McQueen mit dabei. Die Außenaufnahmen wurden im Allgäu bei Füssen gedreht, etwa die berühmte Motorradverfolgungsjagd mit Schloss Neuschwanstein im Hintergrund. Sven Femerling ist stolz, dass man eine der Maschinen von Triumph zeigen kann, auf denen McQueen unterwegs war.
Eines der Motorräder, mit dem damals der Stunt gemacht wurde, der Sprung über den Stacheldrahtzaun. Man hat 5 Motorräder vorgehalten, um bei Ausfällen und bei Schäden problemlos eine neue Maschine bereitstellen zu können. Was belegt ist, ist, dass Steve McQueen die Maschinen leidenschaftlich gern übers Gelände gefahren hat, ohne Gefangene zu machen. Und da kamen sämtliche Maschinen zum Einsatz.
Weitere große Produktionen, deren Entstehung im Erdgeschoss mit Modellen und vielen noch nie veröffentlichten Fotos gezeigt wird, sind Wolfgang Petersens Das Boot sowie Billy Wilders Berlin-Komödie 1, 2, 3.
Der Film sollte eigentlich in Berlin entstehen, komplett, on location. Allerdings kam der Mauerbau dazwischen, 1961. Und die hatten noch nicht alles im Kasten. Insbesondere Aufnahmen in und um das Brandenburger Tor waren noch nicht gemacht. Und deshalb war auch ein Hauptgrund dafür, nach Geiselgasteig zu kommen. um die restlichen Szenen zu drehen. Und dafür wurde das Brandenburger Tor in etwa 2/3 der Größe rekonstruiert.
Die Ausstellung zu 100 Jahre Bavaria Filmstadt erzählt spannende und bisweilen auch eher unbekannte Geschichten. In einer Abteilung hat man angefangen, die Vergangenheit des Geländes im Dritten Reich aufzuarbeiten. Rund 200 Exponate sind neben vielen Fotos auf 1500 Quadratmetern zu sehen, darunter Requisiten, Kostüme, Dekorationen und Modelle wie etwa das großartige Fernsehraumschiff Orion aus der Kultserie Raumpatrouille. Wer Lust hat, kann zum Abschluss des Rundgangs eine kleine Fahrt unternehmen durch den Filmmusiktunnel. Dort sind von der Raumpatrouille über die vielen Tatortproduktionen à la Bavaria bis zu einer Verfilmung von Karl Orffs Carmina Burana nochmal die Highlights aus 100 Jahren Filmstadt multimedial zu erleben. Geschichte wird lebendig. Nach wie vor gehört das Gelände in Geisel-Gasteig zu den wichtigsten Medienstandorten in Deutschland.
Bavaria Filmstadt Atelier, 100 Jahre Film und Fernsehen, diese Jubiläumsausstellung im Geisel-Gasteig. Moritz Hohlfelder berichtete. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag, und nun folgt der Blick in die Feuilleton. Und diesen Blick, den hat Klaus Pukatzki geworfen.
Reden Sie mit Ihren Pflanzen? Fragt die Tageszeitung Taz. Ja, antwortet Jules Wellbrand. Ich sage zum Beispiel, so meine Lieben, dann gießen wir euch mal. Das hilft nicht unbedingt den Pflanzen, aber mir, um eine Bindung aufzubauen, gibt uns die leidenschaftliche Zimmerpflanzenpflegerin die nötigen Tipps für deutsche Wohnungen. Nicht zu vergessen, niemals Bananen pflanzen, damit wird man nur unglücklich. Bananen gehören in die Tropen und sollen da auch bleiben. Hier gehen die nur ein. Also alles in Maßen, bitte. Der Stachel der Leere wächst inmitten der Fülle, gibt uns die Neue Zürcher Zeitung die nächsten Ratschläge. Aber nicht zum Züchten von Kakteen, sondern als Hohelied auf die stachelige Leere. Man darf die geistige Leere nicht unterschätzen, meint Paul Jandl. Aus dem Grund des Bewusstseins steigen Blasen auf, die häufig nichts weiter sind als Blasen, im besseren Fall aber zu Gedanken werden. Nicht ohne Grund ist dieser Zustand gehobener Langeweile unter Intellektuellen und Künstlern recht beliebt. Damit aber lieber ins richtige Leben. Von Aschermittwoch an gilt ein Barterlass. Die Süddeutsche Zeitung gibt uns Einblicke, was den Menschen im bayerischen Oberammergau abverlangt wird, wenn sie beim legendären biblischen Theaterstück auf die Bühne wollen. Vom kommenden Mittwoch an dürfen sich die Männer, Frauen und Kinder des Ortes ihre Haare nicht mehr schneiden, wenn sie im kommenden Jahr beim weltberühmten Passionsspiel mitwirken wollen, schreibt Rudolf Neumeier. Als einzige Dorfbewohner sind die Atemschutzträger der Freiwilligen Feuerwehr vom Haarzwang befreit. Denn sie müssen sich rasieren, damit die Atemschutzmaske dicht bleibt. Von einem großen Künstler müssen wir Abschied nehmen, der sich mit den bodenständigen Bartträgern in den Alpen sicherlich bestens verstanden hätte. Er war gut in allem, was er anpackte, lesen wir im Berliner Tagesspiegel. War immer ein angenehmer Zeitgenosse, kein Bo, aber ein Mann mit Charme, der Spaß haben will beim Musizieren. So würdigt Frederik Hansen den Pianisten, Dirigenten und Komponisten André Previn, der im Alter von 89 Jahren in New York verstorben ist. Ein musikalisches Unikum, so die Tageszeitung Die Welt. Der einzige, der den tiefen Rubikon nachhaltig übersprungen hat, der zwischen der Klassik und der populären Musik klafft, wie Manuel Bruck hervorhebt. Und er tat es als Glückskind gleich mehrfach, elegant, tänzerisch, traumsicher und sehr begabt. Als Andreas Ludwig Priwin am 6. April 1929 in Berlin geboren, floh er mit seiner jüdischen Familie erst nach Paris und dann in die USA. Er wurde Orchestrierer, Arrangeur und Dirigent von Filmmusiken für die hervorragenden Studioorchester in Hollywood, erinnert die Welt. Mit 15 gab er ein Jazzkonzert im Saal des Los Angeles Philharmonic. Später wurde er Chefdirigent beim London Symphony Orchestra und beim Pittsburgh Symphony Orchestra. Unter ihm klangen Orchester nie dick, klumpig oder gar unrhythmisch, sondern eher Mendelssohnsch, federnd und klar, meint Harald Eggebrecht in der Süddeutschen. In Jazz, Pop oder der Filmmusik fühlte sich Previn genauso heimisch wie in der Klassik, heißt es in der Neuen Zürcher. Das gab ihm die Fähigkeit, Grenzen zu überwinden, schreibt Marco Frei. Mit kommerziell kalkuliertem Crossover hatte das nichts zu tun. Er hat sich vielmehr diesen vermeintlichen Widersprüchen und Gegensätzen mit aller Konsequenz gestellt, weil sie für ihn die Realität widerspiegelten.
Der Blick in die Feuilletons war das von Klaus Bokatzky. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.